Willkommen zurück zu Frère Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um die Episode Sicherheit allein bei Gott. Die Schau dieser drei Propheten Nahum, Habakuk, Zephania steht immer noch unter dem Einfluss Jesajas und seiner Übertragung des Pilgerglaubens. Die Vertrauenshaltung, die sich beim Verlassen der Heimat bewähren musste, drückt sich in Zeiten allgemeiner Umwälzung verständlicherweise in der Bindung an den einen aus, der alleine bleibt, wenn alles andere in Schutt und Asche fällt. Und doch gibt es einen Propheten der letzten Generation vor dem Exil, der das Verständnis des Pilgerlebens ohne irgendwelche Zusätze erneuert. Er kann das, weil er selbst danach lebt und damit das Schicksal seines Volkes im Voraus verkörpert. Dieser Prophet heißt Jeremia, dessen lange Wirkungszeit von den Anfängen der Reform Josias bis über die Deportation von 587 vor Christus und die Zerstörung Jerusalems hinausreicht. Jeremia ist fest in der großen Tradition seiner Vorfahren verwurzelt. Er entdeckt die Bedeutung dieser Tradition für seine eigene Zeit und geht sogar noch weiter. Mehr durch das, was er ist, als durch das, was er sagt, eröffnet er einen neuen Horizont. Besonders zu Beginn seiner Amtszeit greift Jeremia mit seiner Botschaft noch hinter die Schule Jesajas zurück auf die Verkündigung von Amos und besonders Hosea. Das Volk ist schwer krank. Da es den Bund mit Gott vergessen hat, lebt es in Ungerechtigkeit und läuft fremden Göttern nach. Wörtlich: Was fanden eure Väter Unrechtes an mir, dass sie sich von mir entfernten, nichtigen Göttern nachliefen und so selber zunichte wurden? Mein Volk aber hat seinen Ruhm gegen unnütze Götzen vertauscht. Mich hat es verlassen, den Quell des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. So in Kapitel 2. Jeremia schließt sich Hosea an und vergleicht diesen Abfall mit einer Frau, die ihrem Ehemann untreu wird, und mit einem Kind, das sich weigert, seinen Vater zu ehren. Dem stellt er das goldene Zeitalter, die Reise in die Wildnis, gegenüber. So heißt es in Jeremia 2: Ich denke an deine Jugendtreue, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du mir in der Wüste gefolgt bist, im Land ohne Aussaat. Heiliger Besitz war Israel dem Herrn, Erstlingsfrucht seiner Ernte. Die Rebellion des Nordreichs, das schon 100 Jahre lang nicht mehr existiert, verblasst, wenn man sie mit der Treulosigkeit von Juda und Jerusalem vergleicht. Im Namen des Herrn lädt Jeremia die Bewohner des Nordens ein, zu Gott zurückzukehren, damit die verlorene Einheit der Nation wiederhergestellt werden kann. So in Jeremia 3. Während der kurzen Herrschaft des Königs Josia flackerte für einen Augenblick die Möglichkeit einer solchen Einheit auf. So erklären sich vielleicht Weissagungen wie Jeremia 3, 6 bis 18 und die vorläufige Fassung von Jeremia 30 und 31 der sogenannten Trostschrift. Aber diese Aussicht war vergeblich und so werden die Texte, die uns erhalten blieben, offensichtlich unter dem Eindruck des Exils modifiziert, um die Hoffnung auf eine Rückkehr des ganzen Volkes in das Land seiner Vorfahren und in seine heilige Stadt zum Ausdruck zu bringen. In den Fußstapfen seiner Vorgänger entlarvt Jeremia ebenfalls die falsche Sicherheit der Zeitgenossen. Aber er geht weiter als sie, denn in seinen Augen kann keine äußere Macht eine wirkliche Hilfe gegen den drohenden Untergang bieten. Die Götter der Völker sind nutzlos, das gleiche gilt für Bündnisse mit den mächtigen Nachbarn und für Festungen gegen den Feind. Indem er ein Lieblingsthema der Propheten vor ihm aufnimmt, spricht Jeremia seine Überzeugung aus, dass der öffentliche Gottesdienst in den Augen Gottes keinen Wert hat, wenn er nicht Ausdruck eines Lebens nach seinem Willen ist. So heißt es in Jeremia 6,20: Was soll mir der Weihrauch aus Saba und das gute Gewürzrohr aus fernem Land? Eure Brandopfer gefallen mir nicht, eure Schlachtopfer sind mir nicht angenehm. Und weiter heißt es in Jeremia 7: So spricht der Herr der Heere, der Gott Israels: Häuft nur Brandopfer auf, Schlachtopfer, und esst Opferfleisch. Denn ich habe euren Vätern, als ich sie aus Ägypten herausführte, nichts gesagt und nichts befohlen, was Brandopfer und Schlachtopfer betrifft. Vielmehr gab ich ihnen folgendes Gebot: Hört auf meine Stimme, dann will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Geht in allem den Weg, den ich euch befehle, damit es euch gut geht. Mit all dem betritt Jeremia lediglich die Spuren seiner Vorläufer. Aber anders als sie schreckt er nicht davor zurück, selbst die heiligsten Institutionen des Staates zu attackieren. Die Monarchie, die Stadt Jerusalem und den Tempel. Er betrachtet sie bei weitem nicht als Zeichen der göttlichen Gegenwart, sondern sieht in ihnen einfache Instrumente, die Gott in souveräner Freiheit gebraucht. Sie können niemals ein automatisches Vertrauen auf den Schutz Gottes bieten oder den Versuch ersetzen, Gottes Willen hier und jetzt zu entdecken. Jeremias Radikalismus, der hart und kategorisch erscheinen mag, entspricht in Wirklichkeit dem Ratschluss Gottes, denn er bietet dem Volk, das bald seiner Institutionen beraubt werden wird, die einzige Möglichkeit an, mit seinem Schicksal fertig zu werden. Wenn nämlich diese Institutionen nicht Gottes Gegenwart garantieren, dann muss ihr Verschwinden nicht automatisch Gottes Abwesenheit mit sich bringen. Deshalb betrachtet Jeremia die Herrscher seiner Zeit mit kritischem Blick. Er geißelt die Hirten, die weder Gott suchen noch für ihre Herde sorgen, sodass sie verloren geht und sich zerstreut. Auf diese Weise bringen sie Unglück über sich selbst und das ganze Volk. Der Prophet hat anscheinend sogar ein Büchlein zusammengestellt, in dem er die Weissagungen gegen die verschiedenen Könige, die er gekannt hat, gesammelt hat. So in Jeremia 21 bis 23. Aus diesen Texten geht klar hervor, dass der königliche Status an sich ohne das Handeln in Gerechtigkeit keine Sicherheit bietet. So heißt es in Jeremia 22. Hört ihr aber nicht auf diese Worte, so schwöre ich bei mir selbst, Spruch des Herrn, zum Trümmerhaufen wird dieser Palast. Ja, so spricht der Herr, gegen den Palast des Königs von Juda. Giltst du mir auch so viel wie Gilead, wie der Gipfel des Libanon? Fürwahr, ich mache dich zur Wüste, zur unbewohnten Stadt. Ein Eselsbegräbnis wird er, der König, bekommen. Man schleift ihn weg und wirft ihn hin, draußen vor den Toren Jerusalems. So wahr ich lebe, Spruch des Herrn, selbst wenn ich Joachim, der Sohn Joachims und der König von Juda, ein Siegelring an meiner Rechten wäre, ich risse dich weg. Unter diesen Umständen muss Gott selbst die Dinge in die Hand nehmen, indem er neue Hirten einsetzt, die in der Lage sind, die Herde zu hüten. So in Jeremia 23. An erster Stelle ein gerechter und weiser Herrscher vom Stamm Davids. Genau die gleiche Haltung nimmt Jeremia auch gegenüber Jerusalem, der königlichen Hauptstadt und dem Sitz des Tempels ein. Gegenüber einer ungläubigen Nation, die anderswo ihr Heil suchte, hatte Jesaja die göttliche Gegenwart als Quelle aller wahren Sicherheit betont. Im Gegensatz dazu durchschaut Jeremia die Illusion eines oberflächlichen Friedens. So sind seine Worte unnachgiebig und erwähnen keine göttlichen Garantien. So heißt es in Jeremia 6, das ist die Stadt, von der erwiesen ist, alles in ihr ist Unterdrückung. Wie ein Brunnen sein Wasser sprudeln lässt, so lässt sie ihre Schlechtigkeit sprudeln. Von Gewalttat und Unrecht hört man in ihr. Ständig sind mir vor Augen Leid und Misshandlung. Deshalb sagt er in Jeremia 9, Jerusalem mache ich zum Trümmerhaufen, zur Behausung für Schakale. Die Stadt wird in ein wüstes Ödland verwandelt und wie ein brüchiger Tonkrug vom Töpfer, der ihn formte, zerschlagen werden. So Jeremia 19. Und anlässlich eines hochheiligen Feiertages steht der Prophet am Eingang zum Tempel und verkündet mit lauter Stimme Folgendes in Jeremia 7. So spricht der Herr der Heere, der Gott Israels: Bessert euer Verhalten und euer Tun, so will ich bei euch wohnen, hier an diesem Ort. Vertraut nicht auf die trügerischen Worte. Der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier. Wie? Stehlen, morden, die Ehe brechen, falsch schwören, dem Baal opfern und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Und dabei kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt: Wir sind geborgen um dann weiter all jene Gräuel zu treiben? Ist denn in euren Augen dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden? Geht doch zu meiner Stätte in Silo, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ, und schaut, was ich ihr angetan habe wegen des Bösen, das mein Volk Israel verübt hat. Deshalb werde ich mit dem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist und auf das ihr euch verlasst, und mit der Stätte, die ich euch und euren Vätern gegeben habe, so verfahren, wie ich mit Silo verfuhr. Ich will mit dem Tempel verfahren, wie ich mit Silo verfuhr. In der Zeit vor der Monarchie war Silo einer der Versammlungsplätze Israels, ein Heiligtum, das von den Philistern zerstört worden war. Nach Jeremias Verständnis offenbart Gott sich mit absoluter Freiheit und ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden. In der Meinung des Volkes jedoch bedeutete die Zerstörung des Tempels und der Stadt, dass der Herr keine Macht hatte, seine Wohnstadt zu verteidigen. Es überrascht also nicht, dass Jeremia nach dieser Rede festgenommen und wegen Gotteslästerung angeklagt wurde. Nur durch die Erinnerung an Micha, der 100 Jahre zuvor eine ähnliche Prophetie ausgesprochen hatte, und durch einen Freund an höherer Stelle kam Jeremia mit dem Leben davon. Jeremia 26. Es gibt keine Sicherheit als allein in Gott. Auf diesem Weg folgt Jeremia den großen Propheten Israels. Er geht sogar noch weiter, indem er einen Gott proklamiert, der hinsichtlich seiner Werke völlig unabhängig und frei ist, woraufhin nicht wenige von Jeremias Zeitgenossen ihm eine schockierende Respektlosigkeit, ja fast eine Verleugnung der Erkennbarkeit Gottes vorwarfen. Aber das Paradox ist, dass Gott und nur Gott allein an der Wurzel dieser Einsicht steht. Gott war es, der Jeremia zeigte, dass die Nation in seinen Händen wie Ton in der Hand des Töpfers ist. Jeremia 18. Und noch einmal, gerade diese harte und ernste Botschaft sollte denen, die sie verstehen konnten, später helfen, der lebensbedrohenden Exilserfahrung standzuhalten. Am Vorabend des Exils war der Radikalismus Jeremias ein beredter Beweis dafür, dass der alte Wüstenglaube in Israel immer noch lebendig war. Wie eine Glut unter der Asche war er in der Lage, selbst in den düstersten Momenten neue Hoffnung zu entfalten. Das waren die Ausführungen von Frère John zum Thema Sicherheit allein bei Gott. Wir sind immer noch bei Jeremia. In der nächsten Episode geht es um das Thema eine neue Innerlichkeit. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.